Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.
Das 2025 ist für die Anleger und Anleger ein sehr erfreuliches Jahr gewesen. Die entscheidende Frage ist, wie geht es weiter im 2026? Und damit ganz herzlich willkommen zum ersten Prime Invest im neuen Jahr mit alter Besetzung. Sandro Mino, Anlagechef von der BKB. Mein Name ist Christian Keller. Ich freue mich sehr, Sie wieder zu treffen. Zuerst Frage, haben Sie sich gut erholt über die Festtage? Ich nehme an, hat ein Champagner gegeben bei dem tollen Abschluss, den Sie hatten.
Ja, also es ist durchaus für Anleger und auch für uns ein gutes Jahr gewesen an den Börsen. Trotz viel Volatilität, letzten April und Trump und alles Mögliche, sind doch weit überdurchschnittliche Renditen erzielt worden. Also von dem her ein guter Abschluss. Sie haben ja dieser ganzen Situation, bis das Jahr wirklich fertig ist, nicht so unbedingt hundertprozentig über den Weg getraut. Es gibt ja auch die ganze Überbewertungsthematik, aber so weit, so gut. Ja, jetzt startet schon 2026.
Ja, schauen wir nach 2025. Was heisst das, übermäßige Rendite bei Ihnen?
Ja, also indikativ so eine mittlere Anlagestrategie, das heisst ein mittleres Risikoprofil, sogenanntes ausgewogen oder balanced, bei uns heisst das ausgewogen, hat eine Anlagerendite in Schweizer Franken netto von rund 10% erreicht. Und die erwartete Rendite ist eher so bei 3,5%, also ist doch weit über den Erwartungen. Also es gibt, ich meine natürlich, braucht es auch mal überdurchschnittliche Jahre, um schlechte Jahre wieder zu kompensieren. Aber wir sind quasi von der Erwartung her deutlich in einem überdurchschnittlichen Jahr, weit überdurchschnittlichen Jahr gewesen, 2025.
Das ist jetzt schon mehrere Jahre so. Wenn man jetzt...
Ja, 2024 war gut, 2023 auch, 2022 war ein schlechtes Jahr gewesen.
Okay, also seit drei Jahren
hat man gut Geld verdient. Wir haben einen guten Lauf gehabt.
Einen guten Lauf gehabt.
Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute oder schlechte Nachricht ist für das Jahr.
Ich komme jetzt erst mit der Frage. Nein, das ist schon immer, dass man nicht weiss. Aber ich habe mich eingelesen, was einfach so der klassische Medienbericht um die Zeit kommt, was Ihre Kollegen sagen, wie dieses Jahr beurteilen. Ich habe jetzt keinen gelesen, der euphorisch war und gesagt hat, wir werden wieder so ein Jahr haben. Sondern es ist eher so, dass man sagt, wir glauben, es wird im Plus sein, aber moderater. Darum zur Einstieg von dieser Sendung, bevor wir jetzt in Detail gehen, was eigentlich alles läuft in dieser Welt, was ja nicht zu wenig ist, was erwarten Sie ganz grundsätzlich von diesem Jahr?
Ja, die einzige vernünftige Antwort ist, dass man die erwartete Rendite erwartet, oder? Weil für das hat man eine erwartete Rendite und das ist halt die durchschnittliche Rendite, die durchschnittlich erwartete Rendite. Und dann ist eben die Frage, habe ich gute Gründe, zu mehr als die durchschnittliche Rendite erwarten oder eher weniger zu erwarten? Aufgrund von der Bewertungen müsste ich eigentlich eher ein bisschen konservativ pessimistisch sein und sagen, aufgrund von der Aktienbewertungen, wo doch deutlich überdurchschnittlich sind, müsste man eigentlich eher unterdurchschnittliche Renditen erwarten für 2026.
Was heisst das konkret?
Das heisst eigentlich eher als, ein bisschen weniger als die 3,5% für so eine ausgewogene Strategie.
Oder? Also 0 oder 1%, vielleicht auch minus 2.
Das war jetzt mal eine qualitative Aussage, weniger, das ist ein weiter Bereich. Aber viel glaubwürdiger kann man so Prognosen, glaube ich, nicht machen. Oder wenn ich Ihnen jetzt sage, wo der SMI-Stand ist, per Ende 26.
Ja, aber vielleicht, wenn man alle Indikatoren anschaut, wo ist klar, weiss man jetzt auch nicht alles, was man das Jahr bringt, aber was, mit was werden Sie Ende 26 aufgrund von dem, was Sie jetzt alles wissen, Stand jetzt zufrieden sein?
Also wenn wir eine einstellige positive Rendite erreichen im 26, würde ich sagen, ist das eigentlich schon mal ein gutes Ergebnis. Das so einfach aufgrund von vielen Risikofaktoren, Bewertungen. Natürlich ist es wie beim Würfeln, oder? Wenn man dreimal nacheinander sexy gewürfelt hat, dann heisst das ja noch gar nicht, dass man eine weniger hohe Chance hat, beim nächsten Wurf wieder eine sexy zu machen.
Oder? Aber
es sind keine unabhängigen, es sind keine Laplace-Experimente, es sind keine unabhängigen Ereignisse. Das Ganze muss man ja in einer anderen Sichtweise betrachten. Dennoch bleiben so genaue Punktprognosen ein Ding der Unmöglichkeit. Die Frage ist für uns mehr, gibt es überzeugende Gründe, zum gar nicht investieren oder zum eine Anlagestrategie, die man ja langfristig verfolgt, signifikant, radikal zu ändern? Und so Gründe sehen wir eigentlich nicht. Man kann sicher feintunen, Aber grundsätzlich bleiben wir der Meinung, dass man investiert sollte bleiben und dass es trotz gewisser negativer Faktoren, vor allem über Bewertungen, vielleicht auch geostrategische Risiken, wobei das auch so Schwierigkeiten gibt es immer. Oder? Also, es ist schwierig, aufgrund von geostrategischen Entwicklungen in einer Anlagestrategie nachher konkrete Entscheidungen zu machen oder zu sagen, ich habe jetzt gar keine Aktien mehr oder bin viel konservativer oder nicht. Okay. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn wir in der Nähe von einer positiven erwarteten Rendite würden landen, dann wäre ich eigentlich für 26 zufrieden.
Steigen wir doch gerade ein mit den aktuellen Ereignissen. Das Jahr ist jetzt 5 Tage alt, heute ist der 5. Januar, wo wir aufzeichnen, am Montag hier im Handelszentrum der BKB. In diesen 5 Tagen ist schon sehr viel passiert. In Venezuela, muss ich jetzt nicht ausführen, was alles passiert ist. Der Trump hat durchgegriffen, wenn man so will. Oder?
Wir haben das alle verfolgt,
gar genau, nicht, das ist alles klar. Die entscheidende Frage ist, wie haben die Aktienmärkte auf die Entführung, Absetzung vom Staatsoberhaupt Maduro, Inhaftierung reagiert? Mm-hmm. Und ist das richtig, wenn ich es angeschaut habe, wenn ich Aktien habe von Ölfirmen, dann habe ich heute Geld verdient.
Ja, amerikanische Ölfirmen sind so grössenordnung 4-6% im Plus. Hat ein bisschen variiert über den Tagesverlauf. Aber dort sind Fantasien drin über Geschäfts- und Abbaumöglichkeiten, Investitionsmöglichkeiten. Auch Hedgefonds berichten, dass sie irgendwie jetzt hier Flüge auf Venezuela buchen, um hier schauen, was für Assets investierbar sind. Im Moment sind aber, glaube ich, Sanktionen gegenüber Personen und Institutionen ja noch in Kraft. Also die Übernahme von Venezuela, also das «We will run the country», muss sich jetzt auch noch konkretisieren. Also wenn jetzt amerikanische Unternehmen sollen aktiv werden, kann das erst in einem zweiten Schritt erfolgen, nachdem klar wird, wie natürlich die Regierungsbildung und welchen Einfluss die USA jetzt konkreter nehmen. Das ist alles noch ein bisschen nebulös, oder?
Ja. Aber grundsätzlich haben die Märkte nicht negativ
eröffnet. Fantasien sind positiv sondern, gewesen.
Genau. Heute, ja. Würden Sie jetzt Investitionen in so Aktientitel empfehlen?
Ja, gut, Venezuela hat jetzt keinen entwickelten Aktienmarkt.
Wo man nicht Venezuela, aber die amerikanischen Titel. Würden Sie da jetzt reingehen? Würden Sie
jetzt aufgrund von dem würde ich jetzt höchstens weiterhin in amerikanischen Aktien investiert bleiben. Das sind wir ja eh bei den allermeisten Strategien. Aber ja, jetzt rein aufgrund von so Spekulationen würde ich jetzt nicht spezifisch in US-Ölfirmen investieren. Das würde ich jetzt aufgrund von dem, was heute diskutiert worden ist, noch nicht als Anlagethese sehen, wo irgendwie rational begründbar ist. Okay. Also es sind noch viele Hindernisse auf dem Weg. Aber es ist sicher so, dass gewisse Unternehmensaktivitäten von den USA in Venezuela auf der Agenda stehen, aber das würde nachher in einer breiten Palette von Sektoren zu Umsatzmöglichkeiten führen. Und Venezuela ist jetzt auch nicht eine riesige Volkswirtschaft. Natürlich der Energiesektor sticht raus mit den grössten zertifizierten Ölreserven. Das ist sicher ein Faktor. Aber ich glaube, es ist vor allem ein politisches Signal und ein problematisches. Oder? Also die Frage ist halt einfach, wird die internationale Weltordnung noch unsicherer, noch was sind die nächsten Schritte der USA? Man redet jetzt über Kuba, Grönland ist wieder vom Trump ein Thema gemacht worden. Es bleibt einfach ein bisschen unklar, wie die Absichtserklärungen nachher in realen strukturell signifikanten Veränderungen sich niederschlagen. Also, jetzt hat man den Präsidenten entführt oder verhaftet, je nachdem, wie man das sehen will. Wegen dem ist Venezuela aber noch nicht wirklich ein anderes Land. Also die Frage ist, was jetzt passiert in den nächsten Monaten.
Da würde ich gerne einhängen. Das ist in der Vorbereitung auf das Gespräch, haben wir das diskutiert, was die Fragen sind, die wir Ihnen heute stellen würden. Und eine Frage ist wirklich, da tut sich jetzt eine, also das sind ja Vorgänge, die sind wirklich ungewohnt. Also jetzt nimmt man das Land, nimmt man den weg. Ja. Man sagt eigentlich hemmungslos, Grönland nehmen wir jetzt auch. Bei Kuba sagt man, die gehen eh von allein zusammen, aber vielleicht Kolumbien, man schließt das nicht aus. Unsere Frage an Sie aus Sicht der Anlegerinnen und Anleger. Ändert das in der globalen Lieferkette, im globalen Handel irgendetwas an Gesetzmäßigkeiten, wo auch zu Veränderungen führt, wo man muss Bewertungen anschauen und Aktienmärkte? Wie sehen Sie das?
Ja, es ist halt bei der Konstruktion von einem Anlageportfolio, wo man sagt, wie verteile ich das Vermögen auf die verschiedenen Aktienmärkte, Obligationenmärkte etc. Gold, sind jetzt die Ereignisse per se nicht so einfach interpretierbar, dass es klar ist, wie man die Anlageentscheid verändert. Oder? Wir haben glaube ich, einen wichtigen Entscheid getroffen, das ist, dass man Gold stärker gewichtet. Das ist auch jetzt wieder richtig
gewesen. Es ist wieder fast im Höchststand,
das Gold. Es ist wieder fast im Höchststand.
Also
das ist so, das ist ein einfacher Tipp, wenn man so will. Auch das kann falsch sein, aber wir glauben, dass in Anbetracht von erstens der extrem steigenden US-Staatsverschuldung, wo weiterhin ein Problem bleibt,
ja, auch in diesem Jahr.
Jawohl, ja. Aber auch aufgrund von der steigenden Konfliktpotenzial. Oder? Ich meine, man muss sich ja fragen, wie will man jetzt verurteilen, wenn China Taiwan überfällt, nach allem, was man ja so irgendwie auf der westlichen Seite, also auf der amerikanischen Seite macht. Man nimmt ja das mit der Ukraine ein Stückchen weit auch hin. Man unterstützt die Ukraine zwar, aber der Druck auf Russland könnte gerade seitens von den USA wesentlich grösser sein, wenn man so Angriffskrieg will teuer machen oder wenn man ein Signal will senden, dass man das nicht akzeptiert. Also da glaube ich, stellt sich schon die Frage zum Beispiel über die strategischen Absichten von China auf der Zeitachse. Wann ist für China in ihrer klar formulierten Absicht, Taiwan zu integrieren, wann kommt der richtige Zeitpunkt, um das durchzuführen? Oder wie? Und ich wäre nicht mehr so überrascht, wenn der Zeitpunkt nicht so weit weg eben, ist.
Also es sind eigentlich fundamentale Ereignisse überhaupt noch
genau.
Kommen. Und da ist auch die Frage. Also,
das ist
kann man sich irgendwie schützen, dort reinzulaufen oder vorbereiten in diesem Jahr oder in der nächsten Zeit,
wenn die
Veränderungen
so laufen? Letztlich die grossen institutionellen Vermögen von Pensionskassen, Versicherungen, die die Märkte ja eigentlich steuern, die bleiben ja trotz all diesen geostrategischen Veränderungen in diesen Finanzmärkten investiert. Oder? Also von dem her kann man punktuelle Anpassungen zwar vornehmen, in der Art und Weise, wie man das Vermögen aufteilt, aber ich glaube nicht, dass es dazu führt, dass wesentliche Investoren sagen, ja, die Welt ist jetzt gefährlich, zum konventionell investieren bleiben. Ich glaube, das wird nicht zu einer radikalen Veränderung vom Anlageverhalten führen. Oder? Aber die Risiken sind halt irgendwo immer manifester. Oder? Also man nimmt halt einfach in Kauf mit der Politik von den USA, dass letztlich die einseitige, nicht mehr international in irgendeiner Form legitimierte, abgestimmte Ausübung von Macht wird hingenommen. Oder? Also, beziehungsweise ist einfach eine Realität, wo sich jetzt auch Amerika gar nicht mehr Mühe gibt, ihre Einflussnahme in Venezuela irgendwie zu tarnen. Oder? Früher hat man ja auch Einfluss genommen in Lateinamerika.
Ja, klar.
In aber Chile in den 70er. Ja. Aber man hat dann irgendwie das so als geheim verdeckte Operationen gemacht.
Wenn ich noch konkret nachfrage, genau. Gold fast wieder am Höchststand.
Genau.
Lohnt sich das noch, dort reinzugehen?
Ich denke,
es ist Übergewicht sogar.
Wir behalten das immer noch mit einer Gewichtung von irgendwo 5, 6, 7% bei. Also jetzt nicht eine riesige Portion, aber doch eine gewichtige Gold-Exposition, also eine Anlage innerhalb von einer Anlagestrategie in Gold. Und dort ist aber der Hauptgrund die Verschlechterung vom amerikanischen Staatshaushalt, ja. Aber auch die Amerikaner sind die grösste Gläubigernation, oder? Also, und leben eigentlich in einem gewissen Sinn volkswirtschaftlich betrachtet über ihre Verhältnisse. Und das kann eben der Dollar und die Währung mittelfristig unter Druck bringen. Und auch die Politik von Donald Trump, die versucht, irgendwie Ressourcen zu sichern für das Land, ist vielleicht auch ein Versuch, oder? Die Amerikaner mit solchen Aneignungen ökonomisch besser zu stellen. Das vertritt er zumindest öffentlich so, also quasi, dass er jetzt für die Amerikaner in Venezuela Geld verdient, für Amerika, für die Amerikaner. Das ist natürlich ein Narrativ, das gefährlich ist, wo auch ein bisschen außer Acht lässt, was alles schief kann gehen. Also Amerika hat in den letzten Jahrzehnten verschiedene Abenteuer gehabt, in Vietnam, in Afghanistan,
Irak
etc. Das sind nicht unbedingt nur erfolgreiche. Ja. Also da steht einfach wieder eine Periode von strategischen Wagnis bevor und das schafft eher Instabilität. Ob das denn wirtschaftlich gut ist?
Ich würde gerne auf einen anderen Punkt noch eingehen. In diesen Analystenbeurteilungen, eben in diesen Medienberichten, wie wird es 2026?
Ja.
Dort ist auch gefragt worden, was sind die grössten Risiken, die Sie sehen? Und das ist interessant. Wir haben über das viel im alten Jahr geredet, über die KI und die hohe Bewertung von Tech-Titeln. Das wird gar nicht so als Risiko angeschaut, weil man sagt, die machen ja auch hohe Gewinne. Also es ist irgendwo bis jetzt dreht. Aber jetzt kommt der Punkt. Die alle sagen das Gleiche. die Staatsverschuldung von Amerika, aber auch von europäischen Ländern, Frankreich, anderen Ländern, sei wirklich gefährlich. Wie sehr ist das aus Ihrer Sicht ein Risikopunkt, den man hat, dass vielleicht plötzlich eine Finanzkrise ausbricht?
Ja, es ist einfach so, dass eine hohe Staatsverschuldung jetzt vor allem von den USA, oder, mit der Wertschrift, also mit den Obligationen und Treasury Bills und Treasuries, ist bei 100% vom BIP, also 30 Billionen Schulden, haben wir da in dem Format oft thematisiert.
Ja.
Da ist die EU als Ganzes im Schnitt eigentlich noch in einem einigermaßen grünen oder gelben Bereich, oder, mit rund 85%. Aber das schafft einfach potenziell ein Instabilitätsproblem, oder, wo dann bei drohenden neuen Krisen halt einfach den Finanzierungspotenzial von den USA könnte unter Druck kommen. Aber ich glaube, das sind eher Entwicklungen, die über Jahre zu
ständig steigenden Problemen führen. Auf Fall Bang macht und dann wie Dominosteine gibt
es
um.
Es braucht halt einen Trigger, oder? Ich meine, man kommt halt immer auf so Szenarien, wenn China jetzt mit den Amerikanern die Eskalation nicht mehr meidet. Die Chinesen haben zwar Interessenskonflikt mit den USA, aber haben bisher offene Eskalation immer eigentlich vermieden. Taiwan könnte natürlich so ein Kristallisationspunkt sein.
Aber es hängt doch auch extrem von den Notenbanken jetzt ab, oder? Wie die mit diesen Verschuldungen umgehen und wie die auf das reagieren.
Ja, die Schulden...
Die Trump wird ja ganz einfach. Da wird nur Leute haben, die natürlich da die tief halten, oder?
Ja, die Staatsverschuldung von den USA muss natürlich finanziert werden. Und da braucht es das Vertrauen von Japan, von China in die amerikanische Wirtschaft und in die Stabilität von der Geldpolitik. Wir haben auch jetzt die bevorstehende Ersatzwahl vom Notenbankpräsidenten.
Aber das ist ja auch
eine Politik. Das ist auch so eine Klippe, wo man nicht recht weiss, wie soll man jetzt die Versuche von der Einflussnahme werden. Ich bin mir der Meinung, das hat viel Theatralik und das fällt eigentlich trotz der Rhetorik von Donald Trump als Institution recht unabhängig agiert, aber relativ unabhängig von der Personalentscheid, weil es doch eine interne geldpolitische Doktrin haben, wo recht robust ist. Aber auch das kann man anzweifeln und das wäre auch ein fatales Signal, wenn die Unabhängigkeit von der US-Notenbank wirklich sage ich jetzt einmal, im Markt als Ganzes als nicht mehr gegeben gesehen werden. Das wären so kleine Schritte in ganz schwierige und gefährliche Gewässer. Das ist so das Feld, die ganze Geldpolitik. Auch die Inflation ist in den USA noch zu hoch. Oder? Und dann, glaube ich, wichtiges Ereignis sind die Wahlen in den USA, Parlamentswahlen im November von diesem Jahr, wo ein wichtiger Gradmesser für die Akzeptanz von der Politik von Donald Trump gesetzt wird. Oder? Also, da wird man schon sehen, ob jetzt die ganze Art und Weise von der US-Aussenpolitik, aber auch die innenpolitischen Probleme mit dem Skandal um den der Sexstraftäter.
Epstein.
Epstein, genau, Entschuldigung. Ja. Epstein. Also das ist auch ein Problem für ihn, oder? Das ist durchaus auch in der Öffentlichkeit etwas, wo Gewicht hat. Also es sind verschiedene Sachen, innenpolitisch, außenpolitisch in den USA. Ich glaube, man wird den Blick schon stark auf die USA richten. Aber auch in Europa sind wichtige politische Entscheidungen in Gang. Also es wird sehr vieles in den internationalen Beziehungen passieren, wo Weichen stellt auch für politische und auch wirtschaftliche Entwicklungen. Auch die ganze Sicherheitspolitik von Europa ist auf dem Prüfstand.
Ist auf dem Prüfstand, ja.
Ist auf dem Prüfstand. Und auch Rüstungsunternehmen haben ja sehr zugelegt. Auch.
Europäische. Also, ist das richtig? Rheinmetall hat innerhalb von einem Jahr den Kurs vervierzehnfacht.
Das ist eine hohe Zahl, das habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf.
Ja, aber das ist ja so Wahnsinn, oder? Ja. Das ist eigentlich traurig. Also, man kann es ja überhaupt nicht sagen.
Freiheit und Sicherheit sind.
Eben, das ist die positive Konnotation. Also, die negative wäre, ich kann mit Krieg viel Geld verdienen. Das führt zu weit. Ich würde gerne zum Schluss von der Sendung, weil sonst warten wir zu lange. Wir können ja auf die Punkte bei der nächsten Sendung eingehen. Nochmal einfach auf einen Punkt eingehen. Sie schreiben selber im Newsletter, wo Sie einmal in der Woche veröffentlichen, auf der Website von der BKB, dass wir eigentlich eine Anlage in Notstand 2.0 haben. Und meine Frage zum Schluss von der Sendung an Sie ist, wir haben jetzt ein bisschen diskutiert, wie so die Gemengelage ist. Was raten Sie mir als Anleger? Wie soll ich mich aufstellen. Jetzt kommt natürlich wieder die breite Diversifizierung.
Ja.
Es ist klar.
Unvermeidlich.
Ist klar. Aber vielleicht doch noch auch, gibt es nebst dem Gold noch andere einzelne Sektoren, also ich würde sagen, in diesem Jahr wäre es gut, dort ein bisschen übergewichten und dort vielleicht eher rausgehen.
Also wir haben gesagt, wir haben uns jetzt von dieser Tech-Euphorie nicht so sehr anstecken lassen. Also wir haben US-Aktien, aber wir haben in dem Sinn, wenn man so will, rückblickend zu wenig davon gehabt in den letzten zwei Jahren. Oder? Das ist schon super gelaufen für die Titel. Andererseits hat man halt wirklich ein bisschen Hemmungen bei diesen Bewertungen aufzustocken und noch mehr Gewicht in diese Sektoren zu geben. Also wir haben auch ein bisschen einen gegenläufigen Trade gemacht, wo wir Pharma und Aktien aus dem Gesundheitswesen.
Also Sie gehen eigentlich in defensive Titel, sind schon im letzten Jahr, oder? Halten Sie da fest, dass das der richtige Weg
ist? Also tendenziell haben wir so einen gewissen Hang, ein bisschen defensiver unterwegs zu sein, oder mit dem Risiko, dass es dann eben weiter zu gut läuft, wenn man defensiv ist. Das muss man halt in Kauf nehmen. Aber und auch das mit dem Gold ist eigentlich eher ein bisschen eine defensive Positionierung. Also wir sind halt der Meinung, dass so ein bisschen der defensive Charakter von einem Portfolio für uns eher eine größere Rolle spielt im Moment.
Also wo man kann Dividenden einplanen als
eben sicherere Sektoren, weniger volatile Sektoren. Mhm. Das sind dann eben nicht strategisch zentrale Unterschiede, aber es sind Feintunings, Adjustierungen, wo man halt wieder besser will sein als der Benchmark und halt einen Mehrwert, eine Anlageleistung will erbringen, die aktiv ist. Und wir tendieren jetzt eher zu konservativeren Entscheid, als jetzt zu
also das ist eigentlich vor allem der Schweizer Aktienmarkt, das kann man generell sagen. Der
Schweizer Aktienmarkt ist von dem her okay, aber klar, wenn wir in den USA eine Korrektur sehen, dann wird die auch der Schweizer Aktienmarkt mitreißen. Also muss man sich keine Illusionen machen.
Okay.
Mhm. Aber vielleicht weniger und dann ist man nicht gleich stark exponiert. Aber wir bleiben strategisch investiert, das heisst, wir haben jetzt zu wenig Gründe, um zu sagen, das ist jetzt irgendwie ganze gefährliche Situation, wie wir sie in den letzten 40 Jahren nicht hatten. Jedes Jahr ist schwer, man hat immer Schwierigkeiten, Probleme, oder, wo auf einem zukommen. Letztes Jahr ist der Trump ins Amt gekommen, ganz viel Ungewissheit. Jetzt weiss man besser, mit was man es zu tun hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist, aber immer noch sehr viel Ungewissheit. Und das ist ja, darum heisst es ja Risikoprämie. Oder? Es ist eine Prämie für das Aushalten von Schwankungen und Ungewissheiten. Und das macht nachher die bessere oder höhere Anlagerenditen aus gegenüber risikolosen oder sichereren Anlagen wie Obligationen. Ja. Da hat man keine Zinsen, keine Renditen, mehr oder weniger. Also das ist der Anlagenotstand und wir denken, dass es nach wie vor ratsam ist, eine langfristig ausgerichtete Anlagestrategie zu wählen, halt mit einem Anteil an risikoreicheren Anlagen, wo man aushalten kann und aushalten will. Oder? Das ändert sich eigentlich nicht und in dem Sinn ist die Ausgangslage für 2026 nicht qualitativ komplett andere, als wir das in früheren Jahren gesehen haben. Oder?
Gut, Herr Marino, ganz herzlichen Dank für den Premierenauftritt im neuen Jahr.
Vielen Dank, Herr. Merci.
Sehr interessant gewesen, ganz herzlichen Dank.
Danke.
Das war es gesehen von dieser ersten Sendung von Prime Invest im 2026. Ihr könnt die Sendung abonnieren, das ist möglich auf YouTube, da könnt ihr sie schauen oder natürlich auch als Podcast auf Spotify, auf Apple Podcast kann man die Sendung abonnieren. Und es gibt sie auch mit allen Folgen auf primenews.ch. Wir haben aufzeichnet am Montag und strahlen dann jeweils aus am Dienstag. Dazwischen kann noch viel passieren, darum versuchen wir möglichst schnell immer dann, euch die Sendung zu präsentieren. Ich wünsche allen weiterhin eine gute Woche, einen guten Start ins neue Jahr. Auf Wiedersehen.
Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.